Ja, wir haben am Theologischen Seminar St. Krishona am TSC haben wir einen Studiengang, den nennen wir Bachelor in kommunikativer Theologie. Und das ist nicht einfach nur so ein Marketing-Schlagwort, wie man das so oft kennt. Es klingt halt gut, verkauft sich vielleicht gut, sondern es ist tatsächlich eine ernsthafte Selbstverpflichtung, die wir als TSC uns selbst eigentlich geben oder für uns in Anspruch nehmen, dass wir eben Theologie als eine Art Gespräch betreiben wollen. Und zwar ein Gespräch natürlich im Unterricht zwischen Dozenten und Studenten, aber auch ein Gespräch natürlich mit Gottes Wort, mit ihm selbst im Gebet, im Gottesdienst, im Abendmahl, aber auch mit unserer Kultur und der Welt, in der wir leben. Sowohl in Bezug auf die Wissenschaften, die wissenschaftliche Theologie, aber auch andere Disziplinen, mit denen wir in einem ernsthaften Gespräch stehen wollen, zuhören wollen und auch was hineingeben wollen, was beitragen wollen. Aber auch, dass wir uns die Fragen anhören und die Fragen auch den Unterricht zum Teil bestimmen lassen wollen. Das, worüber wir nachdenken, worüber wir diskutieren, woran wir arbeiten, dass wir uns da auch eben von unserer Gesellschaft etwas sagen lassen wollen. Aber wir sind auch im Gespräch mit unserer Tradition, mit der Kirchengeschichte, in der wir stehen, weil wir uns da auch bewusst sind, dass wir eben nicht die Ersten sind, die die Bibel lesen und nicht die Ersten sind, die sich darüber Gedanken machen und darüber lehren. Und in gewisserlei Hinsicht passt eben gerade auch so eine Art Theologie zu treiben, besonders gut zu dem Thema, was wir heute für den Gottesdienst haben und was eben auch Lörrach sich gewählt hat für diese Themenwoche. Die Würde des Menschen oder eben die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Denn einen Menschen zu würdigen, das bedeutet ja in erster Linie überhaupt mal, dass man ihn kennenlernt. Dass man versteht, wo er herkommt, wie er denkt, was ihn beschäftigt. Aber einen anderen Menschen zu würdigen, bedeutet eben auch, dass man sich selbst kennenlernbar macht. Also dass man anderen die Chancen gibt, dass sie mich kennenlernen können. Weil nur so nehmen wir ihn als Gegenüber auch ernst, wenn wir uns eben auch selbst mit jemand anderem teilen und uns irgendwie auch so mit ihm unterhalten, also dass er uns überhaupt kennenlernen kann. Und beides versuchen wir eben gerade auch am TSC zusammenzuhalten. Auf der einen Seite, dass wir eben mit unseren Studenten lernen, was bedeutet es, andere kennenzulernen? Was muss ich mir alles anschauen? Worauf muss ich achten, um andere kennenzulernen? Und gleichzeitig, wie kann ich selbst so reden, so kommunizieren und so leben, dass ich verständlich bin? Also verstehen und verständlich werden. Sprachfähig werden. Beides versuchen wir eben am TSC auch zu lernen, sodass eben auch die Studenten, die dann später in ihren Dienst gehen, Menschen mit Würde begegnen, wenn sie mit ihnen arbeiten, indem sie eben verstehen wollen und selbst auch sich verstehbar machen. Und das ist natürlich jetzt alles keine neue, geniale Idee des TSC, die wir irgendwie erfunden hätten, sondern das ist eine Tradition, die auf die Apostel schon zurückgeht. Schon die ersten Christen haben eigentlich nach diesem Prinzip gelebt. Und zwar deshalb, weil es aus dem Evangelium herauskommt. Das Evangelium verlangt danach, dass wir genau so es kommunizieren in aller Welt, es erklären, es weitergeben und verkündigen. Paulus ist wahrscheinlich der Apostel, der am besten kapiert hat, und es auch am besten geschafft hat, umzusetzen, dass das Evangelium eben etwas ist, was universal gilt, allen Menschen auf der ganzen Welt. Paulus selbst war dazu auch gut vorbereitet. Er selbst war zwar Jude, auch von Eltern, die schon seit Generationen natürlich Juden waren und sogar wahrscheinlich auch schon von der Familie her ein Pharisäer, also aus der strengsten Richtung, aus der ganz orthodoxen Tradition, könnte man sagen. Aber er war eben ein Jude, der nicht in Israel gelebt hat, sondern in der Verstreuung, in der Diaspora, könnte man sagen, nämlich in Tarsus. Da ist er eigentlich geboren und Tarsus ist in der heutigen Türkei, also doch ein ganzes Stück nochmal weg von dem Heiligen Land. Da ist er geboren und aufgewachsen und somit konnte er auch fließend mindestens 3 Sprachen, Griechisch, Aramäisch und Hebräisch, vielleicht sogar ein bisschen Latein, ist schwer zu sagen, aber er war interkulturell, international vorbereitet, um das Evangelium eben in die ganze Welt zu bringen. Und nachdem er selbst das Evangelium so richtig auf dem Weg nach Damaskus, als ihm der auferstandene Herr Jesus begegnet ist, in einem Licht und zu ihm gesprochen hat, als er nach diesem Erlebnis dann an Jesus gläubig wurde, ging er auch direkt los in die Welt oder ziemlich direkt und hat eben dieses Evangelium verkündigt. Auf der zweiten Missionsreise, also er hatte schon eine unternommen, und auf der zweiten, als er wieder einige Gemeinden, die er gegründet hatte, dann besucht und auch neue Gemeinden gründet, da kommt er dann eben auch irgendwann nach Europa, nach Griechenland und kommt dann sogar bis nach Athen. Athen in dieser Zeit, als Paulus dort war, war nicht mehr so die wirtschaftlich und politische Großmacht, die es ein paar hundert Jahre vorher noch war. Athen wurde von den Römern zwischenzeitlich zerstört, war politisch und wirtschaftlich eher unbedeutend, aber es war immer noch die Stadt der Bildung. Selbst große Philosophen, Rhetoriker in Rom sind noch nach Athen gereist, um dort Weisheit zu lernen, um dort Redekunst zu lernen. Athen hatte immer noch diesen Ruf, die Stadt der Bildung, der Gebildeten und der Philosophie eben zu sein. Aber Athen war nicht nur als Stadt der Bildung bekannt, sondern auch eine besonders fromme, also fromm, nicht in, jetzt in unserem Sinn fromm pietistisch, sondern fromm religiös allgemein. Die Götter besonders intensiv haben sie die Götter verehrt. Das war überall bekannt in der damaligen Welt um das Mittelmeer herum, dass gerade die Athener besonders gottergebene oder Götter, den Göttern ergebene Menschen sind, ein besonderes Volk. Und Paulus kommt in diese Stadt und nach seiner Gewohnheit geht er zuerst zu seinem eigenen Volk, zu den Juden, in die Synagoge, predigt ihnen das Evangelium, aber dann bleibt er nicht bei seinem Volk, bei den Juden, bei denen, mit denen er so viel gemeinsam hat, wo er an so viel schon anknüpfen kann, sondern es treibt ihn auch hinaus auf den Marktplatz. Und der Marktplatz, der auf Griechisch Agora und auf Latein bei den Römern Forum heißt, der war der Ort, wo Handel getrieben wurde, aber wo eben auch sich Menschen trafen, um über die tiefsten Fragen des Lebens nachzudenken und zu diskutieren. Ist heute nicht ganz anders. Auch heute gehen die Menschen in ein Forum, um die tiefsten Fragen des Lebens zu diskutieren. Allerdings ist das Forum nicht mehr in der Mitte von der Stadt, sondern online, in der Luft, in der Cloud, in den Wolken irgendwo, im Internet und diskutieren dort ihre Fragen, aber daher kommt auch der Name von den Internetforen, von dem eigentlichen Forum, dem Marktplatz in der Antike, wo sich die Menschen getroffen haben. Und da geht Paulus eben auch hin, aus der Synagoge zu den Menschen auf dem Marktplatz und spricht mit ihnen über die Fragen des Lebens. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte, dass Paulus dort vor allem auch 2 Gruppen traf von Philosophen, die in Athen ganz berühmt waren. Das waren die sogenannten Epikureer, das war so eine philosophische Schule, und die Stoiker. Die Epikureer, das waren so die Aufklärer der Antike. Für die war alles mit diesen Göttern je länger, je mehr suspekt. Alles, was sie nicht rational nachvollziehen konnten von Übernatürlichem, haben sie nicht wirklich gelten lassen. Die Stoiker hingegen, die waren da ein bisschen vorsichtiger, die haben die Götter mal erstmal noch stehen lassen, haben dann schon natürlich auch so, wenn da von Zeus die Rede ist, der sich als Stier verwandelt, um Frauen zu vergewaltigen, das hat denen dann auch ein bisschen Mühe gemacht, so eine Art Gott. Und die haben dann aber nach einem tieferen Sinn in diesen Geschichten gesucht und es dann doch noch irgendwie versucht, philosophisch zu verwerten. Aber man muss bedenken, dass in der Antike die Religion gar nicht der Ort war, der zuständig war für moralische Fragen, für Fragen, wie man gut in der Gemeinschaft zusammenlebt. Damit hatte die Religion gar nichts zu tun. Die Götter waren nämlich die unmoralischsten Wesen, die man sich vorstellen kann. Für die Fragen der Moral und des guten Zusammenlebens, dafür war die Philosophie zuständig. Und dem haben sich gerade auch die Stoiker besonders gewidmet und haben eben Fragen dieser Art diskutiert, aber eben ohne die Götter jetzt ganz abzuschaffen, Aber Paulus trifft jetzt eben auf diese zwei Gruppen auf dem Marktplatz und diskutiert mit ihnen. Und je länger er diskutiert, desto mehr werden die Menschen ein bisschen unruhig. Die einen sind genervt, die sagen, ja, der spricht schon so ein paar philosophische Fragen an, aber so eine richtige Philosophie hat er ja gar nicht. Das ist alles, hat nicht so wirklich Hand und Fuß, der Paulus, der ist ein Schwätzer. So steht es tatsächlich auch drin. Andere aber sagen, ja, er scheint irgendwie fremde Gottheiten zu verkündigen, wir wollen darüber mehr hören und sie nehmen ihn mit zu dem Rat der Areopagiten, die eben für solche Fragen der fremden Götter zuständig waren. Und vor diesem Rat laden sie ihn jetzt ein, dass er doch mal seine Lehre verkündigt. Und Paulus lässt sich darauf ein und da haben wir im Neuen Testament ein Beispiel davon, wie er jetzt mit diesem Publikum, was er da vor sich hat, über das Evangelium spricht und ich möchte euch das kurz vorlesen. Das steht in Apostelgeschichte Kapitel 17, ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl finden und fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Hier endet die Rede, nicht weil Paulus fertig wäre, sondern als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus aus ihrer Mitte. Paulus nimmt zuerst am Anfang seine Zuhörer zutiefst ernst. Er geht auf ihre Frömmigkeit ein und auf ihre Lebenswelt, in der sie sind, und nimmt eben direkt Bezug auf diesen Altar, den sie dem unbekannten Gott gewidmet haben. Etwas weiter vorne steht aber in dem Kapitel, wo Paulus in Athen ankommt, dass er die Götterbilder sieht und zornig wurde, als er all diese Götterbilder gesehen hat. Wie passt das zusammen? Zuerst steht im Text, er wird zornig, als er die Götterbilder sieht. Und dann, als er die Rede hält vor seinem Publikum, da sagt er, Mensch, ihr seid ja fromme Leute, das ist ja toll, ihr habt sogar einen Altar für den unbekannten Gott. Ist auch genau richtig, den verkündige ich euch jetzt. Das scheint ja irgendwie widersprüchlich zu sein, so fast heuchlerisch. Als ob er seine Botschaft ganz an das Publikum, was er gerade beeindruckend will, irgendwie anpasst. Es ist aber gar nicht so widersprüchlich, wenn man eben mal guckt, was er sonst zu dem Thema sagt. Und er hat zum Beispiel am Anfang vom Römerbrief diese ganze Frage intensiv behandelt. Und da schreibt er zusammengefasst, dass das Grundübel der Menschheit seit dem Sündenfall ist, dass die Menschen ihren Schöpfer nicht mehr verehren wollen, sondern stattdessen die Schöpfung verehren. Und durch diese Wandlung wo die Schöpfung zum Schöpfer erhöht wird und der Schöpfer irgendwie komplett ausgeklammert und degradiert wird, sagt Paulus, verdreht sich bei den Menschen alles. Die ganze Welt steht Kopf. Die Menschen waren ja eigentlich dazu gedacht, dass sie die Schöpfung regieren sollen. Gott hat sie gewürdigt, er hat sie geschaffen als würdige Menschen in seinem Ebenbild, alle Menschen, dass sie die Schöpfung regieren. Nicht sie unterdrücken, nicht ausbeuten, sondern wie gute Herrscher sie regieren und pflegen und das Beste aus ihr rausholen. Aber durch diese Verdrehung haben die Menschen nicht mehr über die Schöpfung regiert, sondern die Schöpfung angebetet und sich unter sie gestellt und sich unter sie unterjocht. Und Paulus wird in Athen deshalb zuerst so wütend, weil er eben sieht, dass in Athen das in einem extremen Ausmaß passiert. Es gibt ja nicht nur ein paar Götterbilder in Athen, sondern so viele wie sonst nirgends. Und er wird deshalb so wütend auch über diese Situation, weil er sieht, dass die Menschen hier in Athen mit ihrer besonderen Würde, auch mit ihrer intellektuellen Fähigkeit, dass sie besonders stark unter dieser Vertauschung leiden. Denn sie haben ja deshalb so viele Götterstatuen, nicht weil ihnen etwa langweilig wäre und sie irgendwie noch Zeit hatten, noch ein paar mehr Opfer zu bringen, sondern weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst, dass sie irgendeinen Gott vergessen könnten und dass dieser Gott, wenn er kein Opfer kriegt, wütend auf sie wird und sie bestraft und vielleicht ihre Kinder sterben lässt oder eine Hungersnot bringt oder sonst irgendeine Seuche. Aus Angst heraus gab es in Athen so viele Statuen. Und Paulus wird eben auch deshalb zornig, weil er eben sieht, dass diese Menschen hier in einer besonderen Angst leben und gerade dadurch ihre Würde verlieren, die sie eigentlich von Gott bekommen haben. Und das treibt ihn raus aus der Synagoge, auch auf den Marktplatz zu ihnen. In der Synagoge konnte er dann einfach beim Alten Testament anknüpfen und vom Alten Testament her den Messias erklären. Auf dem Areopag muss er viel grundsätzlicher anfangen. Da hat er ja keine tausende Jahre alte Tradition, wo der Messias schon vorbereitet war, sodass er da anknüpfen konnte, sondern da muss er ganz grundsätzlich anfangen bei dem Gott, der die Welt erschaffen hat, bei dem Schöpfer. Und er verbindet eben diesen Gedanken mit diesem Altar, um eben die Menschen in ihrer Lebenswelt abzuholen, aber er heißt damit nicht, was sie machen, schon gut. Er sagt damit nicht, ja, ihr habt schon den richtigen Gott da verehrt, sondern er sagt, ihr habt ja noch Platz. Ihr seid euch ja auch bewusst, dass euch irgendwie vielleicht noch was fehlen könnte. Und was ihr da fragend verehrt, das will ich euch verkündigen. Und zwar auf eine Weise, die ihr versteht. Und so euch eben auch, so will ich euch annehmen und ernst nehmen als würdige Menschen, die eben in ihrer Kultur auch angesprochen werden. Das Problem aber natürlich in der Antike war, dass in Athen, die hatten ja ihre Stadtgöttin, die Athena. In Ephesus hatten sie Diana, in anderen Orten hatten sie ihre eigenen Stadtgötter. Und es war auch so die gesamte Vorstellung in der Antike, dass Götter Lokalgötter sind. Und so war für die Menschen auch klar, der Gott, den die Juden verehren, das ist eben ein Gott der Juden, ein Gott aus diesem Land Israel in der Gegend, der hat jetzt wenig mit uns zu tun. Die Juden können den gerne hier verehren, ihren Lokalgott, aber das hat nichts mit uns zu tun. Und wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann entdecken wir eigentlich ganz ähnliche Vorstellungen. Auch in unserer Zeit sind Menschen davon überzeugt, dass Religion etwas zutiefst Kulturelles und auch geografisch geprägtes ist. Natürlich haben die Araber ihre Religion, natürlich haben die Asiaten, also natürlich gibt es da verschiedenste, aber jede Kultur und jede Sprache und jedes Volk hat halt irgendwie so eine eigene Religion. Das ist in unserer Zeit irgendwie Konsens, dass das alles eine ganz geografisch einordnenbare Sache ist. Paulus aber verkündigt eben den Leuten in Athen einen Gott, der einen Anspruch hat auf alle, weil er ihr Schöpfer ist. Und dieser Gott lässt sich nicht auf einen Tempel eingrenzen oder auf ein Land oder auf eine Stadt, sondern er ist der Gott, sagt Paulus, der den Menschen ihre Länder und Städte und Zeiten und Epochen gibt. Es ist ein Gott, der diese Grenzen sprengt und deshalb eben auch einen Anspruch hat und jetzt alle Menschen aufruft, sich zu ihm zu wenden und an den zu glauben, den er gesandt hat. Hier aber durchbricht Paulus alles, was bisher bei den Philosophen noch vielleicht, wo sie noch mitgehen konnten. Vieles, was er vorher gesagt hat, dass Gott eben nahe ist den Menschen und dass es irgendwie einen höchsten Gott gibt und so, das hätten die meisten der Philosophen unterschrieben. Über Zeus konnten die ganz ähnlich reden. Er war zwar nur einer von vielen, aber er war der Göttervater und als solcher hatte er eine besondere Stellung, das war alles in Ordnung. Aber jetzt, als Paulus auf Jesus zu sprechen kommt, den Gott auferweckt hat von den Toten, da hört es auf bei den Leuten. Eine Auferstehung der Toten, die ist einfach nur lächerlich. Gerade in Athen, gerade in diesem Kreis der Areopagiten, die Gründungslegende für diesen Kreis war, dass verschiedene Götter sich getroffen haben, um ein Gerichtsrat abzuhalten über einen Mann, der seine Mutter umgebracht hat. Und in diesem Rat und in dieser Gerichtsversammlung über diesen Muttermörder haben auch eben die Athener und den Gott Apollon, die haben dann gegeneinander und hin und her diskutiert, ob der jetzt umgebracht werden soll oder nicht. Und der Gott Apollon war sozusagen der Fürsprecher für den Angeklagten und der sagt in diese Gerichtsverhandlung, passt auf, welche Entscheidung ihr jetzt trefft. Wenn ihr voreilig über diesen Angeklagten Gericht haltet und ihn zum Tode verurteilt, dann ist es vorbei. Hat der Boden erst einmal sein Blut geschlürft, so gibt es keine Heilung mehr. Für solch ein Leiden, den Tod, hat selbst mein Vater, sagt der Gott Apollon in dieser Legende, mein Vater Zeus, kein Heilmittel geschaffen. Das war die tiefste Überzeugung, gerade in diesem Kreis in Athen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nicht einmal die Götter sind in der Lage, jemanden von den Toten aufzuerwecken. Und Paulus predigt genau das. Aber damit endet seine Predigt auch. Da kommen seine Zuhörer nimmer mit. Da spotten sie, da verlästern sie ihn und gehen raus. Und wenn wir uns umschauen in unserer Zeit und unserer Kultur, ist auch bei uns diese Lehre, die christliche Lehre von der Auferstehung, von der leiblichen Auferstehung der Toten, nicht eine Weiterexistenz der Seele irgendwie, die rumschwebt, sondern die leibliche Auferstehung von den Toten, wie Jesus als Erster es gemacht hat. Gerade dieser Punkt ist auch in unserer Zeit der, der am heftigsten verlacht wird und verspottet wird. Wie viele Cartoons gibt es, wo Petrus im Himmel schwebt auf einer Wolke mit einem Tisch und hinter ihm dieses große Tor und irgendein armer Sünder kommt eben nach seinem Tod dahin und weiß nicht das richtige Wort, wie er in den Himmel reinkommt. Oder wie viele Menschen haben schon über die Generationen den Christen immer vorgeworfen, dass sie ja nur die Menschen auf das Leben nach dem Tod vertrösten, anstatt die echten Probleme in der Welt anzupacken. Paulus wusste, dass diese Botschaft besonders angefochten ist und besonders stark verspottet wird, aber er predigt sie trotzdem, weil es die beste Botschaft ist, die er predigen kann, weil es Gottes Antwort ist auf die schlimmsten und tiefsten Probleme unseres Lebens. Auch in Athen und auch in unserer Zeit ist die Lehre, ist die Botschaft von der Auferstehung Jesu für alle Menschen die Kernbotschaft des Evangeliums, weil sie den Menschen wieder ihre Würde zurückgibt, dass sie nicht mehr als Gefangene der Angst und als Sklaven und Diener der Schöpfung leben müssen, alles aus ihrem Leben rausholen müssen, was sie können, sondern dass sie als Geschöpfe von Gott, als gewürdige Geschöpfe Gottes leben können und in dieser Würde leben und auch sterben können, weil sie eben wissen, dass sie nichts verpassen, wenn sie nicht alles aus dem Leben raussaugen, was sie können. Diese Rede von Paulus in Athen, die fordert eben uns genauso auch heraus, dass wir in unserer Zeit, so wie Paulus in seiner Zeit, die Menschen in ihren Umständen und in ihrem Leben ernst nehmen. Und das bedeutet, dass wir uns für sie interessieren und eben uns auch damit beschäftigen, was sie beschäftigt. Was für Ängste sie treibt, aber auch was für Hoffnungen sie haben und was sie besonders begeistert. Nur wenn wir andere eben kennenlernen und verstehen, jeder in seinem Umfeld, niemand kann alle und niemand kann die ganzen Philosophen der Welt irgendwie alle nachvollziehen und sich mit allem beschäftigen, aber die Menschen in unserem Umfeld, dort wo wir sind, Paulus war eben gerade in Athen, aber die Menschen in unserem Umfeld sind uns als Aufgabe gegeben, dass wir sie nachvollziehen, dass wir uns fragen, was sie umtreibt, welche politischen Überzeugungen sie haben und so weiter, um eben ihnen das Evangelium besonders bedeutungsvoll auch weiterzugeben zu können, wie Paulus es gemacht hat. Paulus konnte nicht mehr alles sagen, was er über Jesus und das Evangelium sagen wollte, weil sie ihn eben unterbrochen haben und verlassen haben. Aber auch in Athen steht in dem Text, dass sich einige bekehrt haben. Einige sogar aus dem Rat der Areopagiter, dieses speziellen Rates, weil Paulus das Evangelium ihnen auf eine verständliche Art und Weise verkündigt hat, dass sie es verstehen konnten. Möge Gott auch uns helfen, dass wir für Menschen in unserem Umfeld solche Leute sind, die sich für sie interessieren, die sich reinversetzen und die wir uns aber auch selber und unsere tiefsten Überzeugungen und unseren Glauben auf eine verständliche Art und Weise weitergeben können. Amen.